Zur Vorbereitung für unsere Jubiläumssendung haben wir recherchiert, welches Thema sowas wie ein Dauerbrenner ist. Da es eigentlich viele Dauerbrenner gibt, haben wir das Thema Landwirtschaft gewählt. Ein Dauerbrenner, der uns die letzten 20 Jahre immer wieder zu Beiträgen motiviert hat, ist das Thema nachhaltige und gesunde Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und alles, was damit zusammenhängt. Als Gesprächspartner haben wir Harald Ulmer, Landwirtschaftsreferent des Bund Naturschutz, eingeladen. Er kennt sich bestens aus zu all den Fragen. Kollegin Ramona Rösch wirft mit Harald Ulmer einen Blick zurück und nach vorne, was uns in den letzten Jahren besonders beschäftigt hat und wie sich zentrale Fragen wie Lebensmittelproduktion, Bodenqualität, Pestizidgehalt in Lebensmitteln und moderne Landwirtschaft entwickeln. Wir freuen uns, dass er ins Studio gekommen ist. Ich begrüße herzlich Harald Ulmer und Kollegin Ramona Rösch.
Ja, freue mich, hier zu sein. Und freue mich schon auf die Fragen zur Landwirtschaft, die wirklich immer spannend sind.
Ja, Strategien für die moderne Landwirtschaft, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben vor allem mit einem Rückblick geschaut, was uns an Beiträgen einfällt zu diesem Thema. Da hatten wir einen im Blick, einen Beitrag mit dem Fokus auf Digitalisierung, Einsatz von Feldrobotern und Ähnliches. Und da konnten wir eben in der Vergangenheit unsere Kollegin Lena Wörter mit Professor Hubert Wiggering sprechen. Und da wollen wir jetzt mal ganz kurz reinhören als Einstimmung. Er ist auch Autor des Buchs Krieg im Kornfeld und der Beitrag ist von Mai 2020. Hören wir mal rein.
Durch diese Digitalisierung kann man zum Beispiel punktgenau Saatgut platzieren, auch unter zum Beispiel Einbeziehung des Ertragspotenzials des Bodens oder auch die Abstände der Pflanzen werden konkret eingehalten. Genaues Düngen ist möglich. Bringt es den Bauern wirklich was?
Also zunächst erstmal können wir ja den Ansatz sehen, dass es durchaus der Umwelt was bringen könnte, wenn ich sparsam mit Betriebsmitteln umgehen muss und gezielt Saatgut ausbringe, aber auch gezielt düngen kann, gezielt Pflanzenbehandlungsmittel einsetzen kann, dass das schonend für die Umweltsysteme sein kann. Und wenn ich es umdrehe und mir die Betriebssysteme anschaue, die Betriebskosten, so sind Saatgut, Dünger, Pflanzenbehandlungsmittel immer große Kostenfaktoren. Und desto sparsamer der Landwirt damit umgehen kann, desto mehr kann er auch beim Einsatz dieser Betriebsmittel einsparen. Das heißt, das kann sehr wohl, wenn es richtig gemacht wird, wenn wir gezielt in diese teilflächenspezifische Bewirtschaftung, in dieses Precision Agriculture reingehen können, kann es diese Mehrfachdividenden bringen und der Landwirt profitiert davon und kann sich vor dem Hintergrund überlegen, dass er hinein investiert in diese Digitalisierung und auch in diese neuen Technologien.
Ja, Harald, wie schätzt du das Potenzial jetzt mit ein paar Jahren Abstand ein? Er spricht ja sehr positiv über das Thema Digitalisierung. Wie sehr ist denn die Landwirtschaft digitalisiert und wie gewinnbringend siehst du das aus deiner Sicht?
Also er hatte ja Precision Farming angesprochen, gezielte Ausbringung von Pestiziden, ganz genaue Platzierung von Saatgut. Wir haben inzwischen einige Jahre Erfahrung und können einfach sagen, naja, es bringt nicht so viel. Teilweise sagen die Erforschungsergebnisse gar nichts. Und von daher ist jetzt dieser Weg zwar gehbar, aber er ist in meinen Augen auch nicht sinnvoll, weil ich sage, lieber lasst uns komplett auf Pestizide verzichten.
Ja, er sagt ja in seinem Beitrag auch, dass der Eintrag von Pestiziden oder von Mitteln dann sparsam erfolgen kann, aber dass es eben alternative Modelle gibt, wo man dann komplett darauf verzichten kann. Darauf geht er nicht ein und er argumentiert gegebenenfalls sehr aus der Sicht der BWL und weniger aus Sicht der Ökologie. Wie würdest du das beschreiben? Also wie würdest du dir eine Welt wünschen?
Also wenn ich jetzt beim Thema Digitalisierung bleibe, ne, muss man natürlich abwägen, es gibt durchaus eben die Chancen, ne, also auch, sag ich mal, wenn wir bei einer eben pestizidfreien Behandlung der Felder, das heißt mit Hacktechnik und so weiter arbeiten, da gibt es natürlich inzwischen schon automatische Systeme, die helfen, dass man das nicht in Handarbeit machen muss. Also wir werden da schon eine gewisse Entwicklung sehen. Es wird aber, die Digitalisierung im Moment ist in der Landwirtschaft noch nicht so weit angekommen. Ich habe intensiven Kontakt zum Beispiel mit den Maschinenringen, die hier eng mit den Landwirten zusammenarbeiten. Das heißt, auf dem Feld passiert noch nicht so viel. Ja, wir haben GPS-Steuerung, also Landwirte, die mit mir sprechen, die sagen, das mag ich, dass der Traktor so richtig schön auf Spur läuft. Also das finden sie toll. Aber ansonsten, die Technik ist auch sehr teuer und der Gewinn ist eben nicht da. Von daher, im Moment findet es nicht so groß auf dem Feld im Moment statt. Ne? Mhm.
Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Schlagwort, die Digitalisierung, Technik, Fortschritt, ja, sieht man einerseits, aber dieser konkrete Einsatz von Saatgut, den siehst du jetzt weniger, das ist ein Vorteil. Nee, dass es eingesetzt wird oder die Vorteile bringt, die man erwartet.
Genau, das findet im Moment nicht statt. Wo tatsächlich viel stattfindet, da denkt man oft nicht dran. Das kann ich jetzt aus der Erfahrung mit den Bäuerinnen und Bauern berichten, dass eben im Bereich der Verwaltung, der Organisation des Betriebes Digitalisierung schon eine riesige Rolle spielt und das auch willkommen geheißen wird. Auch gerade, wenn man zum Beispiel Förderprogramme beantragt und so. In der Richtung gibt es auch inzwischen mehr Unterstützung und da wünschen wir uns auch die Biobauern zum Beispiel sind da dann gerne mit dabei, dass das einfach zur Vereinfachung genutzt wird. Da kommen wir bestimmt auch weiter in den nächsten Jahren. Mhm.
Ja, eine Reihe von Landwirten macht sich für einen Weg stark, der sehr naturnah ist, also der eine naturnahe Bewirtschaftung sehr stark unterstützt und einen natürlichen Bodenaufbau. Und da konnten wir eben in der Vergangenheit auch ein Interview führen, in dem Fall mit dem Freisinger Biobauer Sepp Braun. Auch da wollen wir kurz reinhören. Im Januar 2022 war er zu Gast. Unsere Kollegin Eva Dutz hat das Interview geführt und er spricht eindringlich über eines seiner Lieblingsthemen, die Regenwürmer. Und da wollen wir ganz kurz reinhören.
In lebendigen Boden sind bis zu 600 Regenwürmer pro Quadratmeter. Die erzeugen pro Hektar 80 Tonnen an Regenwurmkot oder bildlich gesehen sind es ungefähr 2,5 Zentimeter, was die Regenwürmer jährlich an Regenwurmhumus an die Bodenoberfläche ablegen. Und wenn ich das dann analysiere, dann stelle ich fest, in diesen 80 Tonnen sind 280 Kilogramm Stickstoff. Das ist das Doppelte, was derzeit in der modernen Landwirtschaft gedüngt wird. Damit, glaube ich, kann man sehr gut deutlich machen, dass wenn wir schaffen, die Böden wieder lebendig zu machen, dass die Frage, ob der Biolandbau die Welt ernähren kann, die Frage stellt sich nicht, sondern es stellt sich eigentlich nur die Frage, sind wir bereit und auch in der Lage, aber vor allem bereit, die Böden wieder lebendig zu machen. Ich möchte vielleicht tatsächlich noch eins einfügen, weil das gerade im letzten Jahr über im Ahrtal und auch bei uns in Bayern hatten wir große Überschwemmungen. Und die Regenwürmer haben ja nicht nur die Aufgabe, Regenwürmer als praktische Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung zu stellen, sondern durch ihre grabende Tätigkeit sind in der Lage tatsächlich, dass die Böden viel, viel mehr Wasser aufnehmen. Und wir haben schon vor, glaube ich, 15 Jahren damals nachweisen können, dass bei uns mit 400 Regenwürmer, vor allem mit einem großen Tauwurm, dass wir innerhalb von einer Stunde 150 Liter Wasser pro Quadratmeter versickert haben. Ich will damit nur deutlich machen, dass wenn wir schaffen, die Böden wieder lebendig zu machen, dass solche Naturkatastrophen, wie wir sie im Ahrtal hatten oder auch bei uns in Bayern, dass die nicht gottgegeben sind, sondern weil wir alles tun derzeit, dass wir die Böden so verdichten, dass die kein Wasser mehr aufnehmen können.
Ja, Herr Braun führt in seinem Interview aus, dass die Lebendigmachung der Böden sehr wichtig ist, vor allem eben auch für die Flächen, also gegen die Flächenverdichtung, genau, und für die Aufnahme von Wasser. Wie schätzt du die aktuelle Verdichtung in der Landwirtschaft ein in Bezug auf die Flächen?
Also wir haben, kann man ja sehen, ne, haben wir auch letztes Jahr oder zum Jahreswechsel gesehen, die riesigen Traktoren, die unterwegs waren. Also wir haben riesige Maschinen, die mit zur Verdichtung der Böden beitragen. Also das heißt, hochtechnisierte Landwirtschaft, auch mit diesen riesigen Maschinen, mit hohem Gewicht, führt halt weiter dazu, dass Boden verdichten. Ist aber nur ein Thema von vielen, das Sepp Braun da anspricht. Also ich benutze eigentlich immer den Lieblingsbegriff, dass wir Boden als, Sepp sagt, lebendig begreifen müssen. Ich sage, versteht es wie ein Lebewesen. Und der Boden ist ein Lebewesen, den wir füttern müssen. Füttern. Das ist ganz wichtig. Und dann werden die wieder lebendig. Ne? Also dann haben wir ein anderes Verständnis davon. Und das ist nicht diese tote Materie, die sich viele vielleicht vorstellen, sondern überall, wo wir gehen, wo der Boden offen ist, wo Wiese ist, da ist Lebendigkeit. Und die müssen wir füttern, unterstützen. Und das machen wir bestimmt nicht mit Pestiziden. Die Pestizide sind nämlich mit einer der Hauptursachen, dass Bodenlebendigkeit verloren geht, dass Regenwürmer verschwinden, dass andere Mikroorganismen verschwinden. Und das sind die Probleme, die wir tatsächlich haben in der Landwirtschaft.
Siehst du auch, dass landwirtschaftliche Flächen verschwinden? Und wenn ja, weshalb? Und wie könnte man da Chancen erkennen, den Trend umzukehren?
Also wir haben ja immer noch eine riesige Versiegelung von Flächen, mehrere Fußballfelder in Bayern pro Tag. Ne? Das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, wie viel das eigentlich ist. Und wir müssen aufhören, wir müssen eigentlich sofort aufhören, Böden zu versiegeln, nicht nur wegen der Landwirtschaft, sondern wir haben es gerade gehört, jetzt haben wir wieder die Hochwasser gesehen, ist eine Sammlung. Wir bauen Städte, wir bauen Straßen, wir bauen alles so, dass das Wasser sich mega schnell sammelt und eben nicht schön durch die Regenwurmlöcher abfließen kann, wie wir das gerade eben gehört haben. Und es muss endlich aufhören. Und da sind wirklich alle gefordert, außerhalb der Landwirtschaft, das heißt die Kommunen, die Städte, irgendwie hier endlich den Hebel rumzureißen und aufzuhören, weiter zu versiegeln.
Das heißt, ich höre, es gibt die technischen Möglichkeiten, man muss es nur wollen, politisch wollen und dann in der Gruppe umsetzen.
Genau.
Ja. Ja, vor 5 Jahren mobilisierte ja so eine Gruppe gerade rund ums Volksbegehren Rettet die Bienen. Die mobilisierten große Teile der Bevölkerung. 2 Jahre später sprachen wir mit Agnes Bauer, damals stellvertretende Landesvorsitzende der ÖDP, darüber. Und sie beschrieb uns damals die Situation so, dass etwa 60.000 Hektar Wald aus der Nutzung genommen wurden, was sie als positiv bewertet hat. Allerdings gab sie dann damals dazu als Information dazu, dass die Streuobstwiesen da nicht so schnell vorankamen, beziehungsweise hier viele Hindernisse vorlagen. Wie ist das Begehren, Volksbegehren, wie schneidet es aus deiner Sicht ab? Wie ist es mit der Umsetzung vorangekommen und weitergegangen, jetzt 5 Jahre danach?
Ja gut, die Staatsregierung hat ja damals das Volksbegehren dann zu ihrem gemacht und es schnell in den Landtag gebracht und mit großen Versprechungen und so mit dem Greening sozusagen verbunden. Passiert ist viel zu wenig. Bei den Streuobstwiesen, gut, gibt es den Streuobstpakt, der läuft, der wird akzeptiert, der hat eine breite Akzeptanz. Bei allen anderen Feldern sind wir weit hinter den Zielen zurück und sind bei Weitem nicht da, wo wir sein müssten.
Nenn mal ein Beispiel, also Wasserschutz.
Ökolandbau zum Beispiel ist für mich irgendwie das A und O, weil da eben viele von den Zielen und Dinge, die wir verbinden, wir haben die Vorgabe 30% Ökolandbau in Bayern bis 2030. Wir haben 2024, wir stehen bei 13% bei den Betrieben, bei 12% bei der Fläche. Also es ist ein Riesenweg noch zu gehen und da brauchen wir richtig viel Unterstützung weiter.
Ja, Landwirtschaft wird heute lokal verstanden, so wie wir es jetzt im Interview behandelt haben, aber ganz häufig auf EU-Ebene entschieden. In vielen Bereichen auf EU-Ebene entschieden, ist damit internationales Geschäft. Ein heißes Thema waren in der Vergangenheit die Freihandelsabkommen mit den Themen, also CETA, TTIP. Da hat in der Vergangenheit unsere Kollegin Petra Spitzfaden mit Christian Hirnheis darüber gesprochen. Und dazu wollen wir ganz kurz nochmal einen Beitrag hören und dann thematisch darauf eingehen.
Freihandel grundsätzlich ist auch nichts Negatives. Freihandel bedeutet, dass zwei Länder oder zwei Vertragspartner, wie in dem Fall Kanada und die EU oder USA und die EU, gemeinsam Handel betreiben ohne große Einschränkungen. Der Freihandel, der hier aber angestrebt wird, ist ein Freihandel, der quasi alle Schranken fallen lässt. Nicht nur die Zölle, sondern auch Standards. Denn beim Freihandel geht es darum, sogenannte Handelshemmnisse aus dem Weg zu räumen. Zölle sind ein Handelshemmnis. Wenn ein deutscher Autobauer sein Auto in die USA exportieren will und einen Zoll zahlen muss, dann ist es ein Hemmnis, weil es seinen Gewinn schmälert. Aber auch Umweltstandards, Verbraucherschutzstandards und andere Standards sind Hemmnisse, weil die Geld kosten. Das betrifft zum Beispiel Gentechnik, das betrifft Medizin, Pharmazieprodukte, die dann auf den Markt kommen können, die bis jetzt noch nicht auf den Markt gekommen sind. Es gibt bei uns gesetzliche Regelungen, die bestimmte Produkte auf dem Markt verbieten. Und das sind natürlich wieder Handelshemmnisse, weil ein Unternehmen, das gerne seine Produkte ohne jegliches Hemmnis auf den Markt schmeißen will, dadurch gehindert wird, seine Produkte auf den Markt zu werfen. Und das Ziel von CETA und TTIP ist eben die Liberalisierung, den Markt freizugeben für alle möglichen Produkte. Und dann betrifft es uns auch, weil wir dann mit Gentechnik, mit billig produziertem Fleisch und anderen Dingen in Europa geliefert werden, was wir nicht haben wollen.
Was wir nicht haben wollen, sagt er an letzter Stelle. Zuvor hat man kurz den Eindruck, er verargumentiert fast für CETA und TTIP. Jetzt nochmal aus deiner Sicht, welche EU-Entwicklungen beeinflussen denn die hiesige Landwirtschaft? Und vielleicht am Beispiel Gentechnik, möchtest du da an der Stelle noch was aus deiner Sicht hinzufügen?
Das ist auf jeden Fall das Beispiel schlechthin. Es gibt eben die Bestrebungen, es gibt viele Leute auf der EU-Ebene, die diese Verhandlungen führen. Jetzt insbesondere in Richtung Brasilien haben wir die wieder aufgeflammt, weil dadurch, dass wir natürlich diese Entwicklungen in den Osten haben, den Einfall von Russland in der Ukraine, es sind ja viele da Handelsmöglichkeiten beschränkt worden und jetzt will man sich öffnen. Und es ist, was angesprochen wird, ist eben, wir haben ökologische Standards in der EU, wir haben Gesundheitsstandards, wir haben Sicherheit bei Lebensmitteln und all das soll fallen. Und insbesondere zum Beispiel Gentechnik ist in Südamerika extrem verbreitet, insbesondere bei Futtermitteln, Mais, bei Soja. Bisher in Europa nicht zugelassen, frei, und jetzt gibt es riesige Bestrebungen, die Türen und Toren aufzumachen, und das ist in meinen Augen ein Skandal und wir müssen massiv dagegen vorgehen, dass das nicht passiert.
Genau, man spricht ja in dem Zusammenhang häufig von Verboten und Hemmnissen. Was man dabei eher außer Acht lässt, sind die Risiken, die wir tragen, wenn wir diese Gentechnik einführen, weil es ja auch kein Zurück gibt an der Stelle. Also gerade im Vergleich, gerade der Genmais ist ein gutes Beispiel. Wie siehst du da die Entwicklung auf europäischer Ebene? Also wie sind die Verhandlungen da?
Wir haben ja aktuell sozusagen eine Debatte am Laufen, einen laufenden Gesetzgebungsprozess. Die EU will eine neue Gentechnikgesetzgebung haben. Das sind wir sehr stark dabei. Ich bin hier in der Gentechnik sozusagen aktiv auch insgesamt. Und wir versuchen zu verhindern, dass die sogenannten neuen Gentechniken jetzt eben einen Freifahrschein kriegen, weil es argumentiert wird, dass sie quasi vergleichbar sind mit natürlichen Mutationen, was 0,0 stimmt, wenn man mit den Wissenschaftlern auch spricht, die in den Molekularbiologen sind. Und wir müssen auch hier eine Regelung haben. Wir müssen sicher sein, dass das nicht unkontrolliert in die Natur rausgeht, weil wir können es nicht mehr zurückholen.
Ja, also die Gentechnik, da gibt es immer wieder Veranstaltungen dazu, eben um die Bevölkerung zu informieren. Mein Eindruck ist, dass da sehr viel Missinformation vorliegt. Jetzt auch mit der Covid-Situation hatte man ja auch eine neue Situation, wo man gentechnisch gestaltete Impfstoffe erstmalig eingeführt hat und man hat sozusagen neue Worte gefunden, hat mit einer anderen Sprache argumentiert. Wie ist es aus deiner Sicht? Sind wir auch auf der Seite der Propaganda durch diese US-Konzerne da ist stark beeinflusst, was eben die Einführung von gentechnischen landwirtschaftlichen Produkten in Deutschland angeht?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich eine massive Lobby, die das unbedingt haben will. Ich sag mal, wir haben kein Saatgutproblem unmittelbar, sondern wir haben es angesprochen. Wir haben ein Bodenthema, wir haben ein Biodiversitätsthema und das muss durch eine Änderung der Landwirtschaft und nicht durch die Gentechnik gelöst werden.
Vielen Dank für deine Worte.